Guten Morgen. Ja, so ist das. Sonntags sind wir sozusagen vor Gottes Thron, loben ihn gemeinsam. So unterschiedlich wir sind. Klaus Löbner hat das ja am Anfang schon deutlich gemacht, wie viele verschiedene Persönlichkeiten wir hier sind. Wie können unterschiedliche Menschen miteinander gut leben? Im Alltag, bei der Arbeit, in Gesellschaft und Politik und auch in der Gemeinde. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich denke, in allen Bereichen unseres Lebens merken wir das. Wenn ich hier nur um mich schaue, natürlich weiß ich bei den meisten auch, wer das so ist, aber wenn ich euch nur sehe, dann sehe ich einen ziemlich bunt zusammengewürfelten Haufen. Von regungslosem Gesichtsausdruck über leicht kritisch zusammengekniffenen Augen bis hin zu einem strahlenden Lächeln. Jetzt gerade sehe ich das Letzte hauptsächlich. Aber nicht immer. Von blasser Haut bis richtigem Dunkelbraun, naja, so die ganz dunklen sehe ich heute mal gerade nicht, aber sonst sieht man das. Das sind auch immer die mit dem besonderen Lächeln. Vom Panikmacher bis zum Coolen. Vom ganz Schlauen bis, sagen wir mal, bis zum Pastor. Die Meinungsvielfalt und die Theologie, die ich dann auch noch hinter manchen Köpfen ja nun erkenne, lasse ich mal lieber außen vor, denn da begibt man sich immer auf sehr dünnes Eis. Gemeinde ist einfach spannend. Und wenn man in einer Gemeinde ist oder in einer Gemeinde Pastor ist oder Gemeinde leitet, dann kriegt man auch manchmal Post. Was heißt manchmal? Täglich. Diese Woche erhielten Gunnar und ich eine interessante Mail. Jemand teilte mit, dass er auf der Suche nach einer neuen Gemeinde sei. Da frohlocke ich immer. Er habe, so schrieb er dann, aber drei Grundsätze. Die schrieb er auf und teilte mit, wenn ihr diese Überzeugungen mit mir teilt, dann möchte ich euch gerne und mit Freude kennenlernen und bitte um Kontaktaufnahme unter so und so weiter. Ich habe dann in einem Antwortschreiben an ihn aus unserem Leitbild zitiert. Da heißt es zum Beispiel, es ist unser Wunsch, dass Menschen die Liebe Gottes persönlich kennenlernen, persönlich erfahren, um mit ihm versöhnt als mündige Christen leben zu können. Bei aller Unterschiedlichkeit wollen wir einander ernst nehmen und miteinander im Gespräch sein. Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Rücksichtnahme sehr wichtig. Und ich teilte ihm mit, dass in unserer Gemeinde verschiedene Meinungen möglich sind, dass uns Ambiguitätstoleranz wichtig ist, also die Offenheit dafür, damit zu leben, dass der andere anders denkt. Aber ich verstehe diesen Menschen. Vielleicht lerne ich ihn ja doch mal kennen. Am wenigsten Konflikte entstehen immer da, wo alle einer Meinung sind, wo alle dasselbe denken. Das ist einfach. Aber so geht Leben eben nicht. Kürzlich wurde mir ein Buch empfohlen, genau gesagt letzte Woche von dem Integrationsbeauftragten unseres Bundes, ein Buch verfasst von Aladdin El-Maffa Alani. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, wie man schon an seinem Namen hört. Er war Professor für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Fachhochschule in Münster und arbeitet heute beim nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Sein Buch ist kürzlich erschienen. Es heißt »Das Integrationsparadox«. Interessant fand ich habe noch nicht das ganze Buch gelesen, aber interessant fand ich den Untertitel, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Er hat das, glaube ich, richtig erkannt. Vielfalt ist nicht immer einfach. Einfalt ist das falsche Wort, aber so ganz gleich denken, das ist einfach. Er stellt unter anderem fest, dass nicht ein Konflikt die große Herausforderung an uns Menschen ist, sondern die Form unseres Umgangs mit dem Konflikt. Die wohl vielfältigste und bunteste Gemeinde der frühchristlichen Zeit war die Gemeinde oder wahrscheinlich waren die Gemeinden in der Hauptstadt Rom. Damals nicht nur die Hauptstadt der Region des heutigen Italiens, sondern weiter Teile der damals bekannten europäischen, orientalischen und afrikanischen Welt. Der Apostel Paulus stellt sich im sogenannten Römerbrief der ihm unbekannten Gemeinde im politischen Machtzentrum der damaligen Welt vor. Paulus will diese Gemeinde persönlich gewinnen. Er möchte mit ihrer Unterstützung weiterarbeiten. Deswegen erläutert er in diesem Brief, was er glaubt. Er schreibt über die Verlorenheit des Menschen, den Weg zu Gott, wie Menschen mit Gott versöhnt werden können über Umkehr und Taufe als Weg in die lebendige Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde. Erst wenn wir das in unserem Leben erlebt haben, können wir uns mit dem Thema christlicher Lebensstil befassen. Aber dann müssen wir uns auch damit befassen. Die Reihenfolge ist wichtig, denn sie ist nicht umkehrbar. Erst erleben und empfangen wir Gottes Geschenk der Rettung. Dann können wir aus dieser Kraft heraus, denn Gott nimmt Wohnung in uns durch seinen Geist, ein neues Leben führen. Aber das sollen wir dann auch. Deswegen beschreibt Paulus in den letzten Kapiteln seines Briefes an die Römer, wie der neue Mensch nun leben kann. Er ermahnt seine Geschwister zu einem vernünftigen Gottesdienst. Vernünftig, das heißt für ihn, den Verstand gebrauchen und Gott in das Denken und die Entscheidungen mit einzubeziehen. Denn mit dem Gottesdienst meint er nicht nur eine Veranstaltung. Nur so, meint er, kann Gottes Wille erkannt werden. Wer im Alltag Entscheidungen trifft, ohne dabei Gott, sein Denken und seine Werte mit einzubeziehen, ist nicht vernünftig. Denn das brauchen wir, um vorausschauen zu können. Das hat übrigens auch dieser Aladdin El-Maffa Alani in seinem Buch formuliert, wenn er sagt, mit Hoffnung ertragen Menschen die schrecklichste Not. Ohne Hoffnung ertragen wir nicht mal den Wohlstand. Christen haben Hoffnung und sollten Hoffnung leben und vermitteln. Paulus nennt im 12. Kapitel des Römerbriefes eine ganze Reihe Verhaltensweisen, die das Leben in der Gemeinde und das Verhalten gegenüber Menschen betreffen. Jetzt kann ich die mir eben überreichte Fernbedienung auch gleich testen. Da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich hätte mich nie getraut, das zu sagen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Denn leicht klingt das nicht. Manche denken vielleicht sogar, je nachdem, woher ihr so kommt, im ersten Moment, das klingt ja irgendwie, in manchen Dingen im Stil ein bisschen islamisch. Da werden einfach Verhaltensweisen aufgelistet, so hast du zu leben. Aber im Vordergrund steht ja hier etwas ganz anderes. Da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Mit diesen Worten beginnt Paulus den Teil. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Man könnte sagen, das ist die Überschrift. Denn das mit dem Bösen, das verabscheut werden soll und man soll sich an das Gute halten, damit schließt er auch. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das umrahmt diese ganzen Aussagen, die er macht. Und oben drüber, die Liebe soll echt sein. Das ist der Einstieg. Auf die Liebe kommt es zuallererst an. Ihr Echtsein, ihre, heute sagen wir, Authentizität ist gefordert. Nein, eben nicht den anderen ablehnen, weil man keine Liebesgefühle für ihn hat. Von Liebe mit Gefühl ist hier gar nicht die Rede. Hier steht wieder, wie so oft im Neuen Testament, das Wort Agape. Das beschreibt die bewusste Entscheidung für den anderen. Nicht, ich mag ihn, er ist mir unheimlich sympathisch. Dafür hat die griechische Sprache andere Worte. Nein, hier geht es darum, ich will dem anderen gut sein. Es ist gut, anderen nicht mit Hass oder Verachtung, mit Ablehnung gegenüberzutreten. Deswegen sollen wir uns für die Liebe entscheiden und uns darum bemühen. Man könnte diesen Satz auch übersetzen, die Liebe sei keine Schauspielerei. Lieben heißt nicht, dass man immer nur Freude verbreitet. Liebe kann auch bedeuten, dass man den anderen auf etwas aufmerksam macht, was ihm selber schadet. Alle Eltern unter uns werden das wissen. Liebe heißt nicht, ich lasse die Kinder immer alles tun, was sie gerne mögen. Wie furchtbar wäre das, und was für missratene Menschen würden dabei herauskommen. Liebe heißt, wir reden auch über das, was nicht gut ist und was möglicherweise trennt und schadet. Echte Liebe wird das ganz bestimmt zur Folge haben, denn sie will ja nicht, dass Menschen zugrunde gehen. Wenn ich mir aber alle diese Aufforderungen, die wir gerade gehört haben, anschaue, entdecke ich auch, dass einige zusammengehören. Sie gehen nicht ohne einander. Zum Beispiel, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das sind vielleicht zwei Aufforderungen, aber sie gehören zusammen. Die zweite erläutert die erste. Da sagt Paulus, wie das geht, miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck zu bringen. Klar kann man das tun, indem man sich freundlich begrüßt und umarmt. Aber das Wichtige und das, was wie es wirklich gelebt wird, ist, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich bin, als ich mir den ganzen Text angesehen habe, so auf 14 verschiedene zusammengefasste Aufforderungen gestoßen. Die wollte ich jetzt so in 14 Sonntagen, das werde ich nicht machen. Wenn ich so gestrickt wäre wie mein Dozent für systematische Theologie in den 70er Jahren, ja, so lange ist es her, dass ich studiert habe, dann würde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich eine Predigt mit 14 Punkten halten. Er hielt im Gottesdienst einmal eine Predigt mit 18 Punkten. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich weiß, dass wir Studenten noch monatelang und immer wieder, wenn wir uns mal sehen, darüber gesprochen haben. Das habe ich nicht vor. Aber ich möchte mit euch eine Linie entdecken, die sich durch diese Anweisungen zieht. Im Grunde kann man diese Worte, die den guten Umgang mit Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde beschreiben, mit dem einen Wort Wertschätzung zusammenfassen. Wertschätzung gegenüber anderen Menschen. Wertschätzung gegenüber Gott. Paulus lädt ein, einander nicht nur wahrzunehmen, sondern einander auf Augenhöhe zu begegnen und einander Hilfe zu sein. Noch einmal diesen Satz, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich weiß, wir haben einige unter uns, die spielen schon mal gerne. Das wäre doch mal ein ganz ordentliches Wettspiel. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung und Ehr oder Ehrerbietung, wie man es auch übersetzen kann, zu erweisen. Wer auf andere herabschaut, sie verachtet, lebt gezielt am Willen Gottes vorbei. Wer sie wertschätzt und achtet, ist auf der Seite Gottes. Wenn wir so ein Spiel mal veranstalten würden, ich wäre mal gespannt, wer da gewinnt. Und ich ahne auch, wenn ich mich angucke, wer da unter den Verlierern stehen könnte. Denn das ist nicht so einfach. Aber Paulus sagt, übertrefft euch gegenseitig darin. Was ja nichts anderes heißt, als kämpft dafür, dass ihr da immer besser drin werdet. So wie ein guter Sportler, könnte Gunnar wahrscheinlich mehr zu sagen, der wirklich gut sein will, auch alles daran setzen wird, dass er immer besser wird. Der trainiert in der Regel. Deswegen bin ich kein Sportler. Ja, auch Musiker, es ist irgendwie gehört ihr zu beidem, ne? Die müssen auch immer üben, damit sie es noch können. Deswegen ist es bei mir bei dem Versuch mal an den Gitarrensaiten zu zupfen geblieben, weil ich mehr dann nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Wir waren ja eben schon bei dem Schlauen und dem Pastor und so. Aber so ist das. Wer wertschätzt, ist auf Gottes Seite. Vielleicht lassen wir uns in diesen Wettkampf ein. Die christliche Gemeinde war im römischen Weltreich tatsächlich der einzige Ort, an dem Herr und Sklave Seite an Seite saßen. Da schrieb Paulus ja einmal an ganz anderer Stelle im Brief an die Christen in der römischen Provinz Galatien: Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und für einige von uns zeige ich das jetzt nochmal in anderer Schrift und Sprache, damit sie das auch in ihrer Sprache nachlesen können. Wer sich für diese Achtung gegenüber dem anderen entscheidet, der kann nicht mehr eifrig an der Befriedigung seines eigenen Ehrgeizes arbeiten. Sein Eifer wird vom Geist Gottes geprägt sein. Nicht persönlicher Erfolg, auch nicht eine erfolgreiche Gemeindearbeit, sondern Achtung und Wertschätzung jedes Menschen tun uns und anderen gut. Der Eifer, von dem Paulus spricht, ist der Eifer um das vollständige Heil, den Shalom der Menschen, der uns in die Nähe Gottes bringt. Das bedeutet zumindest die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen, nachzuempfinden. Heute benennt man das mit einem griechischen Wort, das eigentlich eine ganz andere Bedeutung hatte, Empathie. Dazu wird auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf die Gefühle anderer Menschen gezählt. Zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz, Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Wer andere achtet, urteilt nicht leichtfertig über sie und ihr Verhalten. Zu wissen, ich lebe in der Nähe Gottes, hilft, auch Nöte zu ertragen, widerstandsfähig zu sein. Dann kann man auch anderen in ihrer Not beistehen, sogar denen, die einem gar nicht gut gesonnen sind. Da schrieb Paulus doch im Römerbrief Kapitel 12, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Nicht durch den Kampf gegen den Feind verändern wir die Welt, sondern dadurch, dass wir dem, der uns Böses will, genauso achtungsvoll gegenübertreten wie unseren Freunden. Nehmen wir die Worte des Paulus ernst, ist Gemeinde nach innen und nach außen eine Gegengesellschaft. In unserem Leitbild haben wir einmal formuliert, es ist uns ein Anliegen, in respektvollem Umgang miteinander Möglichkeiten der christlichen Nächstenliebe in unserem Lebensumfeld zu verwirklichen. Wir treten ein für Menschen, die Hilfe brauchen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Herkunft. Diese diakonischen Aufgaben wollen wir nach unseren Begabungen, Fähigkeiten und den uns zur Verfügung stehenden Kräften ausführen. Leben wir das oder lassen wir das einige leben? Ich weiß, dass etliche das leben. Leben wir das auch im Alltag? Leben wir das auch, wenn wir zum Beispiel in unserem Land zur Wahlurne gehen? Dieser ganze Aufruf des Paulus in Römer 12 wird ja umklammert von diesen beiden Sätzen, die wir eben schon gesehen haben. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute und lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Christlicher Glaube unterscheidet in der Tat zwischen Gut und Böse. Das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Da wird nicht ständig ein Kompromiss eingegangen, da wird nicht immer um Verständnis gebeten. Da findet Jesus zum Beispiel im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums klare Worte. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die hier auch sind. Ne, die sind hier nicht. Jetzt kommt es auch nicht mehr zurück. Egal. Wenn er sagt, geht von mir, ihr seid verflucht. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Und dann werden sie auch fragen, schreibt Matthäus, Herr, oder sagte Jesus, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Und darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt hat, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Es geht nicht darum, dass jeder für alles Leid dieser Welt zuständig ist. Es geht darum, Menschen nicht links liegen zu lassen. Es geht darum, Menschen nicht abzulehnen, Menschen nicht einfach ihrem sogenannten Schicksal zu überlassen, sie draußen vor Türen und Grenzen stehen zu lassen. Ich weiß, diese Liste in Römer 12, die muss man wahrscheinlich noch ein paar Mal lesen. Die können wir auch nicht abhaken, aber wir können anfangen, sie zu leben. Wir hatten eben schon eine Kollekte. Die hat der Jupp herumgereicht. Ich gebe dir schon mal das hier, aber noch nichts damit machen. Der arme Jupp, der kommt immer sonntags und will was von euch. Heute dachte ich, machen wir es zusätzlich auch mal anders. Er darf euch was geben. Ich habe in diesem Korb Karten mit der Jahreslosung. Die haben wir am 6. Januar schon besprochen, die haben wir diese Woche im Gebetsabend besprochen. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist ein Lesezeichen, könnt ihr euch in ein Buch reintun, das ihr vielleicht gerade lest oder euch vorgenommen habt, in diesem Jahr zu lesen. Auf der Rückseite dieses Lesezeichens habe ich jeweils eine dieser Aufforderungen aus Römer 12 angebracht. Alle hätten da A nicht hingepasst und B habe ich gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich diese eine Aufforderung im Jahr 2019 einmal zu Herzen nimmt. Mit Gott darüber spricht, ihn fragt, welchem Menschen kann ich mich denn zuwenden, um diese Aufforderung ihm gegenüber einmal zu lesen. Natürlich könnt ihr euch auch einfach das 12. Kapitel des Römerbriefes, Vers 9 bis 21 vornehmen und euch überlegen, wie ihr alle 14 oder andere Zählen es anders Aufforderungen leben könnt. Aber vielleicht ist eine erstmal ganz gut, dann fängt man nämlich wirklich an. Und diese Karten, die werden jetzt herumgehen. Ich hoffe, sie reichen. Nehmt euch jeder eine heraus und schaut euch an, was draufsteht und entscheidet euch, was ihr damit macht. Das war nur ein Vorschlag von mir. Jupp, jetzt darfst du. mal rumgehen und was geben. Warte, das tue ich, nee, das behalte ich. Okay. Also nicht alle durchgucken und dann die nehmen, die man gerne gehabt hätte. Ich sage das nicht, weil, also ihr habt das nicht gemacht. Ich ahne nur, ich kenne das so manchmal. So, jetzt haben wir die Hälfte bald erledigt. Wir werden im Anschluss noch eine kurze Zeit der Stille haben und ich möchte ein Gebet mit uns sprechen. Ich lade euch ein, diesen Text aus Römer 12, Vers 9 einfach noch einmal durchzulesen. Vielleicht heute Nachmittag, vielleicht morgen früh, vielleicht heute Nacht, wenn ihr mal gerade nicht schlafen könnt. Wenn man ein Stück Bibel liest, kann man manchmal besser wieder schlafen. Also wie ihr es wollt, wie es eurer Persönlichkeit gemäß ist, schaut euch das doch einfach noch einmal an. Wie gesagt, ich habe nicht vor, an den nächsten 14 Sonntagen, an denen ich hier in der Gemeinde sein werde, mir die einzelnen Aufforderungen vorzunehmen. Ich habe aber schon vor, an den Sonntagen, an denen ich in der nächsten Zeit da bin, noch etwas mehr über Gemeinde zu sagen. Und so möchte ich am kommenden Sonntag, da bin ich nämlich, soweit ich es absehen kann, da, jedenfalls ist das so geplant, darüber sprechen, wie Gemeinde aus dem Stillstand heraus, ich sage nicht, dass wir im Stillstand sind, aber der Bibeltext gibt das her, aus dem Stillstand heraus trockenen Fußes in neues Land gelangen kann. Die Überschrift habe ich noch nicht richtig durchformuliert, aber Veränderung erleben wir ja seit vielen Jahren, nicht erst seit unserem Umzug nach Kripp. Und da ist es gut, manchmal darüber nachzudenken, damit man nicht in der Veränderung stecken bleibt. Und auch andere Gemeindethemen werden dann noch kommen. Und in der Tat, jetzt ist der Korb vorne. Gut, und wenn ich sehe, wie viel noch drin ist, weiß ich ungefähr, wie viele Gottesdienstbesucher wir haben. Es sei denn, manche haben gleich ein paar Stapel mitgenommen für ihre Nachbarschaft. Aber Gunnar weiß das sowieso. Ah, Andrea, okay, gut. Dann brauche ich gar nicht die Karten zu zählen. Jetzt lade ich uns ein, einen Moment still zu sein, vielleicht ein bisschen nachzudenken über das Wort, was auf der Rückseite steht oder das auf der Vorderseite. Und ich möchte dann die Stille mit einem Gebet abschließen.